Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das Ende der Sommerpause sollte zum Neustart werden in der Regierungsarbeit der Ampelkoalition und im Umgang miteinander. Doch daraus wurde nichts. Wir wissen es, dem erbitterten Streit um das Heizungsgesetz folgte prompt ein nicht minder erbitterter Streit über die Kindergrundsicherung. Und selbst der mühsam gefundene Kompromiss vermittelte noch den Eindruck, mit welch harten Bandagen da mittlerweile in der Koalition gekämpft wird und wie angespannt die Atmosphäre ist. Nun sollte es eine neuerliche Klausur richten, die fünfte in der nunmehr 21-monatigen Geschichte dieser Ampelkoalition. Der Start in die zweite Halbzeit dieser Legislaturperiode. Ist er geglückt nach zwei Tagen auf Schloss Meseberg? Drei Parteien, drei Stimmen. Finanzminister Christian Lindner griff zum Bild des beherzten Handwerkers.
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus.
Und Bundeskanzler Scholz griff das Bild prompt auf.
Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
Schließlich Robert Habeck, der grüne Vizekanzler. Er formulierte etwas gewundener.
Die Aufgabe dieser Regierung ist zu verstehen, dass verschiedene Blickwinkel eine Stärke sind. Dass man voneinander lernen kann und dass Kompromisse was Gutes sind, um die Mitte und die Handlungsfähigkeit stabil zu halten.
Also, das ist unser Thema heute Abend. Nächste Ausfahrt Meseberg. Gelingt der Koalition der Schulterschluss oder besser gelang ihr der Schulterschluss? Und mit dabei in unserer Runde der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin, die Berliner Korrespondentin der Zeit Mariam Lau und der Leiter der Parlamentsredaktion des Berliner Tagesspiegels Daniel Friedrich Sturm. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Thorsten Faas, machen wir den Anfang mit Ihnen. Welchen Eindruck haben Sie aus den gerade gehörten Einschätzungen der Protagonisten gewonnen? Ist die Operation Meseberg geglückt?
Ja, das ist ja ein symbolisches Event, wo es tatsächlich auch darum geht, Inhalte zu fokussieren, aber natürlich auch gute Bilder zu produzieren. Und wenn das nicht gelingen würde, dann müsste man sich um den Zustand dieser Koalition nun wirklich Sorgen machen. Also, dass am Ende einer solchen Koalition und auch Klausur gute Bilder stehen und dass man die Einigkeit beschwört, das ist eigentlich normal. Interessant ist, dass es diese beiden Dimensionen gibt, die Herstellung von Politik, die Inhalte, aber dass man eben auch sich viel mehr Gedanken gemacht hat über die Darstellung, die Lautstärke. Das zeigt, glaube ich, dass man erkannt hat, woran es in den letzten Wochen gehapert hat.
Mariam Lau, das Motto schien mir gewesen zu sein, back to work. Man hat ja ein großes Arbeitspensum hinter sich gebracht, etliche Gesetze auf den Weg gebracht, Booster für die Wirtschaft, Eckpunkte zum Bürokratieabbau, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und alle erweckten den Eindruck, ja, jetzt geht's mit neuem Schwung in die zweite Halbzeit. Ist das so?
Also ich glaube, wenn das Hämmern und Klopfen in der nächsten Zeit nicht vorzugsweise auf dem Kopf des Mitstreiters stattfinden würde, dann haben wir schon mal ganz gute Aussichten. Und mir hat auch gefallen, es war ja ganz klar, dass diese Metaphern aus der Industriearbeit und so, die sind ja kein Zufall. Man will sich jetzt auf die Wirtschaft fokussieren und da sind einige Signale gesendet worden, die ich auch ganz okay finde. Ich bin jetzt irgendwie auch zum Optimismus entschlossen. Wovon jetzt gar nicht mehr die Rede war, ist Klima. Da werden wir später noch drauf kommen. Aber ich glaube, so grundsätzlich die Orientierung auf das Hämmern und Klopfen, wie gesagt, ist nicht falsch.
Aber Daniel Sturm, eines muss man ja sagen. Über die Industriestrompreise hat man überhaupt nicht geredet oder jedenfalls keine Einigung erzielt. Wie tragfähig also sind diese Signale, handlungsfähig, leistungsstark im Zeichen der Geschlossenheit?
Naja, also da sind sich die Parteien mal wieder nicht einig beim Thema Industriestrompreis, bei anderen Themen ja auch. Ich sage nur das Thema Miete, das ist nach Meseberg nicht mehr Einigung als zuvor. Es ist ja bezeichnet, dass sich die selbsternannte, sogenannte Fortschrittskoalition gerne in einem Barockschloss trifft. Das ist ja auch ein ganz schönes Symbol. Das passt ja eigentlich nicht zusammen. Man müsste sich ja eigentlich in einem Industriegelände treffen oder sogar in etwas Postindustriellem, stattdessen ein Barockschloss. Ich glaube, jetzt ist mal ein bisschen, für ein paar Wochen wird es jetzt mal ein bisschen ruhiger sein. Auch nicht ganz so brutal wie rund um das Thema Kindergrundsicherung, die uns ja jetzt ein halbes Jahr beschäftigt hat. Aber in der Sache, glaube ich, ist das nicht tragfähig, was da beschlossen worden ist.
Lassen Sie uns also in einer ersten Runde mal probieren, zu zunächst den Zustand dieser Koalition auszuloten und nach Konfliktlinien oder besser Konfliktmustern zu fragen. Was hat das Miteinander eigentlich so konfliktträchtig gemacht, Herr Faas?
Naja, man hat natürlich sehr, sehr hohe Erwartungen geweckt, gerade am Anfang, wo man gesagt hat, wir finden hier einen neuen Stil der Zusammenarbeit, wir brauchen keine Nachtsitzungen mehr, wir sind mehr als die Summe der Einzelteile. Nur das hat sich sehr schnell doch als illusorisch rausgestellt. Und dann ist, glaube ich, noch was Zweites dazu gekommen. Dieses Label der Fortschrittskoalition sollte ja darauf hindeuten, dass man vor allem gesellschaftspolitisch das Land voranbringen wollte. Aber durch den Krieg und all seine Folgen reden wir jetzt eben doch sehr, sehr viel über Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Steuer-, Verteilungsfragen. Und da passen diese drei Partner einfach nicht sehr gut zusammen. Da haben sie eine FDP, wo man typischerweise sagen würde, das ist Mitte-rechts, marktorientiert. Und dann haben sie Rot-Grün, wo man eher sagen würde, Mitte-links, bisschen stärker staatsorientiert. Das passt nicht zusammen. Und diese Konflikte, die treten eben viel stärker hervor, als das eigentlich am Anfang, glaube ich, von den drei Partnern vorgesehen war.
Ist denn die Dreierkonstellation an sich schon strukturell problematisch?
Ich fand die Dreierkonstellation sogar einen riesigen Vorteil. Denn diese Transformation, von der jeder weiß, dass die uns bevorsteht und der ganzen Gesellschaft bevorsteht, die ist ja kein linkes Projekt. Das wäre nicht gut gewesen, wenn wir eine rot-grüne Regierung gehabt hätten, sondern, also ich war sehr dankbar, dass die FDP dabei war, denn die Wirtschaft und die Unternehmer und so weiter müssen da natürlich selbstverständlich mitziehen. Also im Prinzip ist das eine gute Sache, dass man also das Zelt sehr weit spannen muss. Aber natürlich, wie Herr Faas gerade gesagt hat, sind die Widersprüche und Gegensätzlichkeiten sehr groß. Interessant finde ich, dass die nicht so sehr aufgebrochen sind im letzten Jahr, das ja eigentlich noch viel krisenträchtiger war als dieses. Also in dieser Kriegssituation, wo plötzlich klar war, unser ganzes Wirtschaftsmodell bricht zusammen, da ist es der Ampel eigentlich ziemlich gut gelungen, zusammenzuarbeiten. Und es wäre doch gelacht, wenn man dazu nicht irgendwie wieder zurückfinden könnte.
Ihre Kollegin Tina Hildebrand hat in der Zeit geschrieben, das ist keine normale Regierung. Aber kann diese Regierung angesichts der von Ihnen angesprochenen Krisenzeiten, auch Herr Faas hat sie erwähnt, Daniel Sturm, kann das überhaupt eine normale Regierung sein in diesen unnormalen Zeiten?
Nein, und ich finde, das muss man dieser Koalition auch zubilligen und das muss man dem Kanzler bei aller Kritik auch gut schreiben. Das sind einfach extrem außergewöhnliche Zeiten, in denen wir leben. Und ich zumindest ertappe mich manchmal dabei, dass ich mir dessen nicht bewusst bin. Und ich glaube, das gilt auch für manchen in der Medienbranche. Wir haben einfach einen Krieg mitten in Europa. Wir haben diese Inflation. Wir haben jetzt noch eine Rezession. Wir hatten eine Pandemie, unter deren Folgen wir immer noch leben. Das ist ein ganz anderer Krisenmodus als unter 16 Jahren Merkel, wo es mal eine Griechenland-Krise gab und wir monatelang darüber gesprochen haben, ob Griechenland womöglich aus dem Euro ausscheiden wird oder nicht. Das war ja der Inbegriff von Krise damals. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Level, als wir es heute haben. Und ich finde, das muss man auch dem Kanzler zugute schreiben. Der Druck, der auf diesem Mann lastet und der Druck, der auf dieser Koalition lastet, auch bei Habeck im letzten Winter oder vor dem letzten Winter, ist enorm. Das heißt aber nicht, dass wir nicht kritisch sein dürfen.
Herr Faas, man hatte ja die letzten Wochen so das Gefühl, so richtig wohl fühlt sich da keiner mehr in dieser Konstellation. Der Druck im Kessel war in der Tat gewaltig. Weshalb sollte es jetzt plötzlich anders sein?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und auch diese Diagnose, dass sich da niemand wohlfühlt, das ist eigentlich auch etwas, was neu ist bei dieser Koalition, dass auch die eigenen Anhängerinnen und Anhänger und auch die Mitglieder, die Fraktionen vielleicht auch wirklich auch nicht zufrieden sind mit der Regierung, in der sie da gerade drin sind. Und Sie sagten eingangs, die zweite Halbzeit fängt jetzt an. Das muss man, glaube ich, sich nochmal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Nämlich, dass jetzt eigentlich mit jedem Tag die nächste Bundestagswahl näher rückt. Wir haben sozusagen die Mitte erreicht. Und das heißt eigentlich wiederum, dass die drei Partner noch mehr, als wir es jetzt schon hatten, auch da einen Blick drauf werfen, ihr Kalkül auch daraufhin ausrichten werden. Und das heißt wiederum, dass sie eigentlich noch mehr auf sich selber achten müssen, sich selber auch ins Schaufenster stellen. Diesen Spagat zu finden, Ich glaube, sie haben verstanden, dass diese Zerstrittenheit, die Lautstärke, ne, diese Metapher des Schalldämpfers, dass es so nicht weitergehen kann. Aber wie das zur Passung gebracht werden soll, zum Profil, das alle drei brauchen und was man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon gemerkt hat in den letzten Tagen und Wochen, das wird wirklich die spannende Frage, wo da der schmale Grat gefunden werden kann.
Daniel Sturm. Hinzu kommt ja, dass die Grünen ja im Grunde zwei Parteien sind. Das sind ja auch zwei Vorsitzende, das sind zwei Fraktionsvorsitzende, die sich ja in zentralen Fragen, Stichwort Asyl, aber jetzt auch Kindergrundsicherung, unterschiedlicher Meinung waren.
Und wer hat Prokura?
Baerbock und Habeck sind sich erkennbar nicht grün, die wollen beide Kanzlerkandidaten werden. Die FDP hat im Grunde auch eine Doppelrolle. Sie spielt Regierungspartei und Oppositionspartei in einem. Also im Grunde sind es gar nicht drei Parteien, die da miteinander regieren, sondern fünf.
Wer sind die größten Störfaktoren, Mariam Lau?
Ja, ich würde sagen, das Interessante jetzt an den letzten zwei Wochen war, finde ich, dass jetzt auch wieder mehr zutage tritt, dass in der SPD nicht alle stromlinienförmig hinter dem Kanzler stehen, sondern dass auch da es einen Dissens gibt, dass die Frage, wo ist eigentlich unser linkes Profil jetzt in dieser Regierung geblieben? Und die SPD hat sich bisher zurückgelehnt und konnte sozusagen die beiden anderen ihre eigenen internen Differenzen ausagieren lassen, wie das Eltern manchmal machen mit ihren Kindern. Und das scheint jetzt auch an sein Ende gekommen. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das, also Störfaktor kann man es nennen, aber vielleicht ist das auch eine heilende Kraft, denn dass die SPD so zurückgenommen und praktisch manchmal nicht mehr zu hören ist über Wochen. Das war ja auch ein Problem.
War das möglicherweise, Herr Faas, sogar das Kalkül der SPD-Führung? Zu sagen, wir lehnen uns mal zurück, gucken zu und wir begeben uns in die Rolle des Moderierens?
Ja, ich glaube schon, zumindest dem Regierungsteil.
Und ist das gescheitert, dieses Konzept?
Ja, das werden wir vielleicht dann in zwei Jahren sehen, aber zumindest die Regierungsseite und insbesondere auch Scholz und Wolfgang Schmidt als sein engster Vertrauter Kanzleramtsminister haben sich, glaube ich, sehr genau überlegt, warum haben wir eigentlich 2021 gewonnen und was bedeutet das eigentlich für mögliche kommende Wahlkämpfe und Wahlen? Nämlich, dass am Ende, wir haben schon über all diese Unübersichtlichkeit gesprochen, dass am Ende Menschen sich überlegen, wem lege ich eigentlich mit meiner Stimme das Schicksal dieses Landes in dieser unübersichtlichen Zeit in die Hände? Und das war 2021 in letzter Konsequenz Scholz. Und das ist, glaube ich, auch die Überlegung nach vorne schauen, dass er so ein wenig über den Themen steht, Dinge laufen lässt. Ja, auch ein Modell, das bei Angela Merkel lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dass man sich aus diesem Klein-Klein raushält. Zugleich muss man sagen, gerade wenn man auch an diese Woche denkt, die Klausur der Fraktion, da kamen ja auch inhaltliche Impulse und man hört ja auch immer wieder, wo ist eigentlich unser Profil? Sie haben es gerade auch angedeutet, wir sind doch eigentlich für anderes gewählt worden. Also man darf gespannt sein, ob diese Disziplin gerade auch in der SPD sozusagen bestehen bleibt, was sie erstaunlicherweise bisher getan hat, oder ob das Murren da doch etwas größer wird, dann wird es für den Kanzler sicher noch schwieriger.
Robert Habeck hat den denkwürdigen Satz gesagt, wir versauen es uns permanent selbst, das ist kein Erfolgsrezept auf die Dauer. Ich glaube, da hat ihm niemand widersprochen. Wer hat denn den größten Schaden genommen in den Auseinandersetzungen? Waren das die Grünen in den letzten Tagen und Wochen oder war das möglicherweise doch auch die FDP? Daniel Sturm.
Ich würde sagen, die Grünen haben den größten Schaden genommen insgesamt, aber nicht nur in diesen Auseinandersetzungen, sondern auch in der Rhetorik, in der politischen Philosophie, die diese Partei gepflegt hat. Denken Sie an das Heizungsgesetz und an diese Rhetorik, die da deutlich wurde. Also es hängt von uns in Deutschland ab, ob das Weltklima gerettet wird oder nicht, allein von uns in Deutschland. Und es hängt auch vom nächsten Jahr im Grunde schon ab. Das war natürlich vollkommen übertrieben, dass Deutschland nur 1,8% zum weltweiten CO2-Verbrauch beiträgt bei einer erheblich größeren Wirtschaftsleistung weltweit. Das kam zu kurz. Das war also diese sehr, sehr gesinnungsethisch moralisierende, missionierende, man kann auch sagen, ein bisschen kalvinistische Haltung, die da laut geworden ist. Und die ist ja nun vollkommen gescheitert. Also die Grünen sind ja nun abgeschmiert in den Umfragen wie keine andere Partei. Und Herr Al-Wazir wollte in Hessen Ministerpräsident werden und will das, glaube ich, seit 10 Jahren. Ich glaube, dieser Traum ist ausgeträumt und wird am 8. Oktober vollends ausgeträumt sein. In Bayern wird das Ergebnis auch schlecht sein. Also das ist eine miserable Bilanz. Und wenn, Sie hatten ja anfangs auch Herrn Habeck zitiert, mit dass verschiedene Blickwinkel eine Stärke seien, da spricht er vielleicht auch von seiner eigenen Partei. Denken Sie einfach an diese jüngste Auseinandersetzung mit Frau Paus. Und auch da wieder übertriebenes und vollkommen falsches Erwartungsmanagement. Eine Familienministerin, die als erstes mal eine Summe nennt, ich will 12 Milliarden für ein Gesetz, gar kein Gesetz vorliegt, sondern also erstmal eine Summe nennt, dann von 7 Milliarden spricht und am Ende kommt sie bei 2,4 Milliarden raus. Jeder Gewerkschaftsführer, der so agieren würde, wäre längst abgesägt.
Ich glaube, es hängt so ein bisschen von.
Ja, Herr Faas, bitte.
Pardon. Ich glaube, es hängt so ein bisschen von der Referenz ab. Also natürlich haben die Grünen in diesem ersten Halbjahr 23 wirklich sehr deutlich verloren. Aber insgesamt die Umfragewerte, die sie aktuell haben, ist ungefähr das, was sie bei der Bundestagswahl 21 hatten. Während wir bei der FDP natürlich eine Situation hatten, dass sie sehr, sehr schnell in diesen Bereich von 5% gerutscht ist, dass sie aus vielen Landtagen rausgeflogen sind. Also wo es der Partei selbst, glaube ich, sehr klar geworden ist, dass es wieder mal um ihre Existenz geht. So wie wir das auch 2009, 2013 in der schwarz-gelben Koalition erlebt haben und wir auch damals schon erlebt haben, was das mit einer Partei macht an Nervosität, auch an Richtungsstreitigkeiten. Wie müssen wir uns eigentlich aufstellen? Ich glaube, das ist immer noch bei einigen sehr, sehr präsent, was am Ende einer solchen Legislaturperiode stehen kann, nämlich das Nicht-Einziehen in den Bundestag. Und deswegen würde ich, wenn wir jetzt schon hier so diese Labels vergeben, sagen, für die FDP war es zwischenzeitlich wirklich die existenziellste Krise. Auch die SPD hat deutlich verloren, aber das nimmt man irgendwie immer so hin und akzeptiert das. Also insofern wirklich auch spannend, was man so als Referenzpunkt tatsächlich anlegt.
Voller.
Also richtig gewonnen hat ganz offenkundig keiner der drei. Ich würde nur gerne mal einhaken bei diesem Vorwurf an die Grünen, die seien immer so moralinsauer. Wenn ich mal an den Anfang der Koalition und an die Zeit nach dem Kriegsbeginn erinnere, wo Robert Habeck dafür kritisiert worden ist, dass er mit Scheichs versucht, Deals zu machen. Er kriegt mit seiner Partei Ärger, dass er ein LNG-Terminal schnell durchboxen will. Er lässt die Kohlekraftwerke laufen. Also wenn irgendjemand bewiesen hat, Dehnbarkeit bewiesen hat, auch moralische Dehnbarkeit bewiesen hat, dann waren es die Grünen. Das gereicht ihnen dann auch wieder bei einer bestimmten Klientel zum Nachteil. Aber ich finde sozusagen fair wäre zumindest auch in den Blick zu nehmen, dass die SPD praktisch nicht erkennbar war.
Die findet nicht statt. Die SPD, Herr Kühnert ist der Generalsekretär. Ich weiß gar nicht, was man hört gar nichts von ihm. Also die Hochphase in der Karriere von Herrn Kühnert war das Kämpfen gegen eine große Koalition. Jetzt in den letzten anderthalb Jahren ist wenig zu hören. Frau Esken ist ja auch ziemlich handzahm geworden. Also das ist wirklich eine Kanzlerpartei. Und ich finde, das ist, wenn man die Geschichte der SPD kennt, im Grunde ein Schimpfwort, weil die SPD war immer eine Programmpartei, die was wollte und die sich ja auch immer abgehoben hat. Und
die ihre selbst Kanzler dann erledigt hat, wenn es.
Das auch, wenn es ganz schlimm kam. Aber es gab ja auch den positiven Fall, dass also unter Müntefering zum Beispiel diese Fraktion doch sehr präsent war und dann dem Kanzler Schröder auch mal was abverlangt hat.
Wie schauen Sie, Herr Faas, auf die SPD?
Nein, das ist sicher richtig, dass da inhaltlich wenig gekommen ist, dass man tatsächlich häufig moderierend zwischen den beiden anderen gestanden hat und dass das Macht- und Kraftzentrum der SPD gerade eben im Kanzleramt liegt und weniger im Willy-Brandt-Haus. Da gibt es ja auch noch zwei Vorsitzende. Also da gibt es einfach eine Menge Personen, die da sozusagen das Gesicht der Partei SPD sind.
Jetzt will die Fraktion mehr Profil zeigen.
Ja, absolut.
Was hat das für den Kanzler zu bedeuten?
Ja, das könnte schwierig werden für ihn, weil die braucht er natürlich, völlig klar. Und insofern, ne, dieser Akzent, den wir Richtung Miete beispielsweise gehört haben, ist einerseits interessant, weil es nochmal das Sozialpolitische der SPD natürlich prägt. Was aber auch ein Thema ist, was tatsächlich von den anderen beiden noch, also den anderen beiden Partnern, Grünen und FDP, wenig besetzt ist. Es ist ja interessant, dass wir zum Beispiel zum Thema Kindergrundsicherung auch von der SPD vergleichsweise wenig gehört haben, weil das inzwischen so als als grünes Thema wahrgenommen wird. Also wenn man nochmal auf die Ampel insgesamt schaut, sieht man einfach auch, dass alle drei versuchen, so bestimmte Themen für sich zu reklamieren und mit denen dann auch nach Hause gehen zu können. Mindestlohn war es für die SPD am Anfang. Ich glaube, Miete könnte das nächste Thema werden, wo wir doch die SPD inhaltlich etwas profilierter sehen, als wir es bisher erlebt haben.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion. Nächste Ausfahrt Meseberg ist unser Thema. Gelingt der Koalition der Schulterschluss? Mit dabei in der Runde Thorsten Faas, gerade gehört, von der Freien Universität Berlin, Mariam Lau, die Zeit, und Daniel Friedrich Sturm vom Tagesspiegel. Sie haben jetzt ein wunderbares Sprungbrett gebaut in die Frage, die mir wirklich auf der Zunge lag, Herr Faas. Inwieweit haben wir es hier mit Tagesgeschäft zu tun und Konflikten, die eben im Tagesgeschäft aufbrechen? Und inwieweit haben wir es mit grundsätzlicherem zu tun? Passen möglicherweise FDP und Grüne gewissermaßen systemisch gar nicht zusammen, Frau Lau?
Also eine ganz entscheidende Differenz zwischen den Parteien ist ja die Auffassung vom Staat. Welche Rolle, welche Art von Staat will man? Welche
Staat
Rolle spielt der
Staat?
Staat und Markt, ganz genau. Und ich glaube, in beiden Parteien, sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP, haben sich da Dinge eigentlich im Gebälk verschoben. Also die Grünen sind marktoffener geworden. Ich finde, das Thema CO2-Bepreisung war da so ein gutes Beispiel. Das findet bei den Grünen auch Zustimmung. Die FDP müsste es offiziell auch wollen, aber hat dann doch Angst vor zu hohen Benzinpreisen, wenn sie diese marktwirtschaftliche Lösung wirklich wählt. Also mit anderen Worten, bei beiden sind die Bekenntnisse zu dem, womit man gestartet ist, so ein bisschen ins Trudeln geraten. Das ist ja das, was Habeck meinte. Wir haben, also das ist natürlich eine sehr euphemistische Formulierung, wir haben voneinander uns auch inspirieren lassen. Aber das ist in der Tat eine Chance, finde ich, die in der Ampel liegt, wenn sie das mal mehr zum Thema machen würden. Also welche Staatsauffassung hat man? Und bei der SPD, finde ich, was den Staat betrifft, es wäre höchste Zeit, mal zuzugeben, dass der Staat eben nicht alle Probleme lösen kann. Es kann, also Olaf Scholz erweckt immer den Eindruck, niemand wird fallen gelassen, alle werden versorgt, niemand muss knapsen. Aber sorry, die Zeiten, wenn es sie je gegeben hat,
never
sind
walk
vorbei.
Alone. Ja,
absolut. Und jetzt gibt es 12% mehr Bürgergeld und wir haben wieder die alte Diskussion Lohnabstandsgebot. Was sagt eigentlich der Amazon-Ausfahrer und die berühmte Kassiererin dazu? Wenn sie das mal durchrechnet, Herr Lindner hat ja neulich mal ein Beispiel gemacht im FAZ-Interview. 37.000 Euro war, glaube ich, das Geld, was eine fünfköpfige Familie an Transferkosten vom Staat oder wir könnten auch sagen von uns Steuerzahlern bekommt. Das ist eine Menge Geld, das muss man ja erstmal verdienen, geschweige denn der Netto. Und das scheint mir auch nach wie vor noch ein Problem zu sein, der Etatismus der SPD. Die SPD unterscheidet sich von diesen beiden anderen Parteien, finde ich, insofern, als dass sie noch den Anspruch hat, eine Mehrheit der Menschen hinter sich bringen zu wollen. Das wollte die FDP nicht. Ich habe gerade den Eindruck, dass Herr Lindner wirklich um 5-7% kämpft. In Bayern liegen sie bei 4% gerade. Und die Grünen haben ja im Grunde mit der gescheiterten Kanzlerkandidatur Habecks diesen Kampf um die Mitte und um die Mehrheit im Grunde auch aufgegeben. Das Wahlergebnis 2021, Herr Faas hat es erwähnt, war die Quittung dafür. Und jetzt bemüht man sich um eine großstädtische Klientel, elitär, akademisch. Und die Grünen haben jetzt selbst erkannt, dass sie auf dem Lande zum Beispiel ein ganz, ganz großes strukturelles Problem haben. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch erstmal die Fehlerbeschreibung.
Aber Herr Faas, so die beiden Pole, die ganz weit auseinander liegen, das sind, glaube ich, die Grünen und die FDP. Wird es immer dann problematisch, wenn es zwei Parteien jeweils ums Prinzip geht und sie irgendwie versuchen müssen, sich zu profilieren?
Ja, wenn es ums Prinzip geht, ist, glaube ich, immer schwierig. Aber wenn man nochmal dieses Bild der Fortschrittskoalition sich in Erinnerung ruft, dann ging es da ja gar nicht so sehr nur um Markt und Staat, sondern das zeigt ja auch, dass es noch so eine zweite Konfliktdimension eigentlich in der Politik, gerade auch in der deutschen Politik gibt, nämlich so eine gesellschaftspolitische. Wollen wir eigentlich ein offenes, tolerantes, liberales, buntes Land sein oder wollen wir, ich formuliere es mal positiv, ein traditionsbewusstes, wertbezogenes, sozusagen auch durchaus homogenes Miteinander leben? Und da haben diese drei Parteien eigentlich durchaus zueinander gefunden.
Genau.
Und das eben auch in diesem Bild des Fortschritts zum Ausdruck gebracht. Nur das, was wir erlebt haben dann 2022, der Krieg und all die Folgen, hat diese Agenda natürlich ad absurdum geführt und wieder ganz zentrale Staat-Markt-Fragen. Wie verteilen wir um? Wofür ist Geld da in den Vordergrund gerückt? Und das hat, glaube ich, den ganzen Plan für diese vier Jahre doch sehr, sehr herausgefordert. Aber um auch nochmal zu Ihrer Frage zu kommen, natürlich, auch dafür ist Meseberg jetzt wieder ein schönes Beispiel. Wenn man sagt, Bürokratieabbau, Digitalisierung, als Ziele kann ich mich da sofort drauf verständigen. Niemand würde ja sagen, dass er gegen Digitalisierung oder für viel mehr Bürokratie ist. Aber man hat sich ja in den Maßnahmen sozusagen so in die Haare gekriegt, dass man kaum mehr zueinander gefunden hat. Und ob das jetzt besser werden kann, das ist dann tatsächlich eine Frage, an die man ein Fragezeichen machen kann im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich würde nur hinzufügen, dass mein Eindruck ist, dass in der Gesellschaftspolitik ja sehr viel auch kompensiert worden ist an Dissens auf anderen Gebieten. Also das Selbstbestimmungsrecht, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Ich weiß nicht genau, ob das noch durch den Bundestag geht, aber wie das also vorwärts getrieben ist, das war schon, hat schon ja einige gesellschaftliche Aufwallungen bewirkt. Dann ist viel verändert worden in der bei der Fachkräftezuwanderung, überhaupt in der Zuwanderungspolitik, Namensrecht und so weiter. Also ich glaube schon, dass da auch was erreicht worden ist. Es ist nicht zurückgestellt worden im Namen des oder wegen des Krieges, sondern umgekehrt, obwohl der Krieg diesen wahnsinnigen Druck ausgeübt hat auf alle Beteiligten, ist jetzt praktisch nicht mehr davon die Rede.
Ist sie besser als ihr Ruf, die Koalition? Daniel Sturm?
Nein, der Ruf entspricht, glaube ich, in etwa der Realität. Und ich glaube, wir werden uns noch auf ganz andere Konfliktlinien einstellen müssen in den nächsten zwei Jahren. Wir sind jetzt in einer Rezession. Und seien wir mal ganz ehrlich, bisher hat ja die Koalition nicht gespart. Das Sparen beginnt jetzt mit dem Haushaltsentwurf von 2024.
Ist da der nächste Konflikt schon vorbereitet?
Absolut. Und jetzt waren alle ganz erstaunt, dass dann eben, wenn überall gespart werden soll, eben auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung gespart werden soll. Naja, wenn überall gespart werden soll, dann muss eben auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung gespart werden. Und das haben wir ja bisher gar nicht gehabt. Bisher gab es Doppelwumms und Bazooka und 100 Milliarden und Hilfen für die Gastronomie und was weiß ich nicht noch alles. Bisher hat ja Herr Lindner gar nicht gespart. Er beginnt jetzt mit dem Sparen. Selbst die Kindergrundsicherung ist ja jetzt noch eine Mehrausgabe. Zwar weniger als die Grünen wollten, aber es ist ja auch nochmal eine Mehrausgabe. Lindner hat heute, das fand ich interessant, auf dem Statement in Meseberg gesagt, sie müssten jetzt erstmal das Geld für dieses erhöhte Bürgergeld zusammenkratzen. 4 Milliarden. Ich meine, 4 Milliarden ist wirklich eine Summe. Das ist doppelt so viel, wie jetzt die Kindergrundsicherung neu veranschlagt hat. Also ich glaube, die Verteilungskonflikte angesichts einer Rezession, die beginnen erst jetzt.
Aha, und da wird der Kanzler gefragt, seiner Farce.
Ja, ich würde Frau Lau aber zustimmen an der Stelle, dass man sehr wohl den Koalitionsvertrag, das haben wir auch bei früheren Koalitionsverträgen immer wieder gesehen, geradezu abarbeitet, sklavisch könnte man fast sagen, dass man trotzdem auch wirklich ja die riesigen Herausforderungen, wir haben über das vergangene Jahr, wo vieles in kurzer Zeit möglich gemacht worden ist, gesprochen. Also man hat schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht, aber es gibt so eine Gegenüberstellung zwischen Politikherstellung und Politikdarstellung. Letzteres ist einfach überhaupt nicht gelungen und das prägt natürlich auch den Eindruck einer solchen Koalition, wenn am Ende der Kompromiss völlig untergeht in allem Streit und allen Verletzungen, Verwerfungen auch, die der Prozess produziert hat, dann muss sich eine Ampel auch nicht wundern, wenn dann sehr niedrige Zustimmungswerte stehen. Ich glaube, so sind auch diese Appelle zu verstehen, sich auch darüber nochmal klar zu werden. Selbst der Kanzleramtsminister, der sich ja sonst bisher kaum geäußert hat, hat ja dahingehend sich doch dieser Tage auch mal geäußert, dass man wirklich geräuschloser arbeiten muss, um nicht dieses Bild des permanenten Dissenses zu produzieren.
Und es wird angemahnt, auch in der öffentlichen Meinung, dass der Kanzler mehr führen solle. Er hatte ganz schlechte Noten bekommen. Der Kanzler macht einen schlechten Job, sagen 66% der Befragten von der Agentur YouGov. Wer Führung fordert, bekommt sie auch, hat Scholz gesagt. Führt er oder führt er nicht, Frau Lau?
Also ich finde die Vorstellung von einem Machtwort, wenn diese drei Parteien doch die Spaltung und Auseinandersetzung repräsentieren, die jeder von uns kennt, Ja, und die bundesrepublikanische Gesellschaft ist nun mal nicht mehr nur in zwei große Blöcke geteilt, sondern da gibt's sehr viel widerstreitende Ansichten, viel mehr als früher, würde ich sagen. Und die Vorstellung, dass Scholz da einfach mal auf den Tisch haut und beendet das, die ist einfach, glaube ich, unrealistisch. Aber was schön wäre, wenn er sich mehr zu erkennen geben würde. Was denkt er über, Atomkraft? Was denkt er darüber, was ist sein Ziel im Ukraine-Krieg? Was will er erreichen? Was sind seine Bedenken gegen den Industriestrompreis und so weiter? Also ich finde, er hält sich zu sehr zurück und da sollte er
sich mehr zeigen. Herr Faas, er führt nicht? Was meinen Sie?
Ja, das. Ich meine, auch da hat er natürlich wieder mit seiner Wortwahl, wer Führung bestellt, der bekommt sie, Erwartungen geweckt, die er jetzt nicht einlösen kann oder will. Denn er braucht natürlich alle diese drei Partner. Er kann auf keinen verzichten. Und insofern kann er auch keinen der beiden anderen düpieren. Wir haben das einmal erlebt, das hatten wir vorher übrigens noch nie erlebt, dass ein Kanzler explizit sich auf seine Richtlinienkompetenz beruft und damit einen Konflikt löst. Da hieß es damals dann aber auch, das kann er exakt einmal machen und dann ist diese Autorität dann irgendwann auch aufgebraucht. Also insofern ist er da tatsächlich auch in einer schwierigen Situation. Was seine Umfragewerte, wenn ich dazu noch einen Satz sagen darf, die sind tatsächlich insofern interessant, weil die gerade bei Scholz sehr, sehr stark von der Formulierung abhängen. Also wenn es darum geht, ob er gut kommuniziert, genug führt, dann sind die Werte wirklich sehr, sehr schlecht. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich ARD Deutschland Trend, ZDF Politbarometer anschauen, da liegt er jeweils auf Platz 2 oder 3. Also es ist nicht so, dass er der unbeliebteste Politiker in diesem Land ist, aber gerade diese Aspekte von Führen und Kommunizieren, da hat er am Anfang, glaube ich, auch Fehler gemacht mit Pressekonferenzen, wo er einfach nichts gesagt hat. Und dann hat sich dieses Bild tatsächlich verfestigt, dass er jetzt nicht mehr los wird.
Daniel Stumm.
Und es geht ja auch gar nicht mehr darum, schröderhaft mit der Faust auf den Tisch zu hauen und das alle 2 Wochen zu tun oder irgendwelche Türen zu knallen, à la Herbert Wehner. Darum geht es ja gar nicht. Aber wir sind nun mal in dieser historischen Situation. Wir haben einen Krieg in Europa und ich glaube, die Menschen wünschen sich ab und zu mal etwas Orientierung. Und diese Orientierung fehlt mir bei Herrn Scholz. Es ist ja auch interessant, wer der mit Abstand beliebteste Politiker in Deutschland ist. Das ist Herr Pistorius. Das ist ja kein abgehobener Mann. Der Mann war Kommunalpolitiker, der spricht eine verständliche Sprache. Die ist auch nicht so verdruckst wie Scholz. Der gibt eine Orientierung, der redet nicht drumherum.
Aber er muss auch nicht moderieren.
Sind nicht die Gilan, das ist richtig. Aber er hat natürlich trotzdem eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und was die Ukraine-Politik angeht, ist die SPD ja nun auch durchaus gespalten. Bei Scholz ist ja manchmal auch so ein etwas arroganter Unterton dabei. Es gab diese Pressekonferenzen, wo er so aufgetreten ist, wie er aufgetreten ist. Oder er teilt dann beim Kirchentag mit, dass er einer von ganz wenigen Deutschen ist, die das Alte und das Neue Testament komplett gelesen haben. Was soll das? Also wenn das, Mariam Lau hat gesagt, er soll sich besser zu erkennen geben. Wenn das zu erkennen geben von Olaf Scholz ist, dann muss ich sagen, kann ich da auch gern drauf verzichten. Aber nochmal einen Strich drunter. Ich finde, ein Kanzler muss gerade in dieser historischen Situation etwas Orientierung geben. Es geht nicht um den Mantel der Geschichte, nicht um Helmut Kohl, aber ein bisschen Orientierung.
Wie lang ist dieser Politikstil, Mariam Lau, durchzuhalten, also dieses stille Moderieren und dieses Abwiegen, Abwägen, je näher der Wahltermin rückt?
Ja, das ist ja längst an seine Grenzen gekommen, das hat ja Daniel Stumm gerade gesagt. Also ich glaube auch, wie man völlig richtig an Boris Pistorius sieht, man muss sich gar nicht wahnsinnig was ausdenken kein riesiges Narrativ produzieren, sondern einfach Hoffnung ein bisschen klar machen, wo es enger werden wird, in welcher schwierigen Situation wir sind, womit zu rechnen ist und so weiter. Einfach ein bisschen mehr Offenheit und Mitteilsamkeit, das wäre schon schön.
Jetzt muss ich doch mal einen Politologen fragen, Herr Faas, ist denn das Erscheinungsbild der Koalition in der medialen Wahrnehmung schlechter, als es tatsächlich ist? Also gewissermaßen, ist das Erscheinungsbild wirklich schlecht oder schreiben wir die Koalition schlecht, wir Journalisten?
Na, ich würde es vielleicht so beantworten, dass vieles der Berichterstattung tatsächlich auf den Prozess konzentriert ist und der natürlich wirklich ja, auch viel Anlass zur Berichterstattung liefert und alles andere als ruhig und geräuschlos läuft und damit natürlich genau diese Bilder produziert, dass diese Ampel nicht funktioniert. Wenn man Scholz in der Sommerpressekonferenz erlebt hat, vor der Bundespressekonferenz inländischen und ausländischen JournalistInnen, dann hat er eigentlich an der Stelle mal versucht, all die Inhalte, die man entweder schon auf den Weg gebracht hat oder die jetzt unmittelbar bevorstehen, einfach auch mal sozusagen zu betonen und nicht so sehr auf diese Prozessebene zu kommen. Aber das fällt, glaube ich, manchmal so ein Stück weit auseinander, dass diese Ampelkoalition sehr darum bemüht ist, zueinander zu finden und Kompromisse zu finden, was ihr häufig auch gelingt, aber dass wir in der medialen Darstellung eben dieses Bild der Zerstrittenheit und all der Zerwürfnisse sehen und Inhalt und Prozess da sozusagen unterschiedlich akzentuiert werden.
Gibt es da Widerspruch von journalistischer Seite?
Also wir Journalisten beschreiben gerne den Streit. Das ist ja auch nichts Neues. Das lernt man ja im Volontariat, dass der Streit interessanter ist als die große Einigkeit. Und es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, jeden Tag zu schreiben, was in Deutschland alles wunderbar läuft. In Klammern, in Deutschland läuft sehr viel wunderbar und wir stehen verdammt gut da. Und ich wundere mich manchmal, wie dieses Land beschrieben wird. Stichwort Kinderarmut. Hier muss kein Kind hungern. Und jeder bekommt eine Wohnung, und zwar bezahlt und die Heizung auch noch und die Operation, die nötig ist, auch noch. Das wird alles bezahlt von der Solidargemeinschaft. Das kommt mir manchmal ein bisschen kurz. Aber wenn wir jetzt über Policy, wenn wir jetzt über Inhalte sprechen wollen, dann muss man einfach auch sagen, da ist ganz viel nicht geliefert worden. Die Koalition wollte dafür sorgen, dass 400.000 Wohnungen gebaut werden pro Jahr. Davon 100.000 Sozialwohnungen. Das ist mitnichten erfüllt. Jetzt in den Beschlüssen von Meseberg ist ein bisschen was dabei, was das ankurbeln wird, aber auch das wird nicht geschehen. Bei E-Autos liegen wir weit hinterher. Industriestrompreis hatte Herr Scholz im Wahlkampf vorgeschlagen, kommt jetzt auch nicht. Dann hat Herr Scholz ein Wirtschaftswunder-Zitat im März angekündigt. Von den 50er und 60er Jahren, den Zuwachsraten damals gesprochen, die lagen bei 8%, sehe ich uns jetzt auch noch nicht nächstes Jahr. Also es ist sehr viel versprochen worden. Im Koalitionsvertrag stehen viele Dinge drin, die noch nicht angegangen worden sind. Und das ist eben, Angela Merkel hat ja mal gesagt, das Wort Erwartungsmanagement ist ein ganz, ganz zentrales Wort in der politischen Kommunikation. Und mir scheint eben dieses Erwartungsmanagement auch sehr miserabel. Es werden zu hohe Erwartungen geweckt.
Was ist die Wirkung? Da würde ich gerne noch einen Blick drauf werfen, Frau Lau. Was ist die Wirkung? Wer profitiert davon? Spielt das alles fast automatisch der AfD in die Hände?
So ziemlich. Also die müssen eigentlich.
Und warum ist das so?
Die müssen eigentlich nicht viel machen. Naja, weil sie eben keine Verantwortung haben
machen
und leicht Dinge fordern können, die für die sie nicht haftbar gemacht werden. Und das ist eigentlich keine. Also finde ich jetzt nicht sehr verwunderlich.
Gibt es diese Zwangsläufigkeit erfasst?
Naja, man könnte natürlich sagen, eine Unzufriedenheit mit der Regierung, die soll bei der Opposition dann irgendwo zu Buche schlagen. Das ist sicherlich die Idee von Demokratie. Nur würde man sie natürlich sich auch an anderer Stelle in der Opposition vorstellen können, nämlich bei der größten Oppositionspartei der Union, CDU, CSU. Die sind aber eben auch aktuell nicht so aufgestellt, dass es dort landet. Und dann haben wir, glaube ich, sehr viele Schuldzuweisungsdiskussionen geführt. Man hatte den Eindruck, dass es mehr darum geht zu erklären, wer an diesem Aufstieg der AfD schuld ist, aber auch an der Stelle vielleicht gar nicht so sehr auf die Inhalte zu schauen. Und das hat dann, glaube ich, selber ein Stück weit die Debatten wieder befeuert, die der AfD in die Hände gespielt haben. Das ist aber auch keine Einbahnstraße. Das finde ich auch wichtig. Wir sehen jetzt auch in aktuellen Umfragen, dass die AfD-Werte sich mindestens stabilisieren, wenn nicht sogar schon wieder zurückgehen. Darüber wird dann aber gar nicht so.
21%, ne?
Ja, wir lagen auch schon unter 20 an durchaus seriösen Umfragen. Da ist aber dann wenig drüber geschrieben worden. Also da gibt es einfach an vielen Stellen auch eine Unsicherheit, wie man mit diesem Phänomen umgeht. Im Osten viel dringlicher noch als im Westen. Darüber werden wir im kommenden Jahr mit den drei Landtagswahlen dort sehr, sehr viel reden. Also das ist immer noch eine neue Partei, muss man sagen. Die haben ja seit 10 Jahren als ernsthaften Akteur. Und ja, da fehlen einfach auch Erfahrungen. Und das nutzt die Partei AfD wiederum sehr, sehr klug. Ein Satz vielleicht noch, Gebäudeenergiegesetz, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Es gab Umfragen, wie wenig Menschen eigentlich über dieses Gesetz und seine Inhalte wissen. Aber der AfD ist es einfach hervorragend gelungen, Ängste zu schüren und die eben genau auch in ihre Bahnen zu lenken.
Daniel Sturm.
Aber auch da beim Thema AfD, und ich glaube, da müssen wir noch mal noch einen Satz oder zwei über die Migrationspolitik verlieren, über die wir noch nicht gesprochen haben. Es ist eben nicht nur, Prozesse und Berichterstattung. Wir haben einfach einen enormen Zuzug von Asylbewerbern aus einigen Ländern plus 90%. Wir haben hier aus guten Gründen 1,1 Millionen Ukrainer, die in Deutschland leben. Es gibt wohlmeinende Bürgermeister von CDU, SPD, anderen demokratischen Parteien, die sagen, wir wissen nicht mehr weiter, die sich zum Teil in Briefen an den Kanzler wenden und sagen, was sollen wir tun? Da hat auch die Bundespolitik, da hat auch der Kanzler keine Antwort drauf. Und das spielt natürlich der AfD auch in die Hände. Wenn man mal in eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt geht, da kann man das erleben.
Ich sehe mit Sorge auf die Uhr. Wir haben noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Ich muss die Schlussrunde einläuten und ich frage einfach mal, ob die Fliehkräfte, die Zentrifugalkräfte innerhalb der Koalition nun wirklich gebannt sind nach Meseberg. Oder anders gesagt, Herr Faas, hält die Koalition durch bis zum Schluss?
Ich glaube ja, weil keiner der drei Partner sich erlauben kann, als derjenige dazustehen, der in einer solchen Zeit eine Koalition zum Platzen gebracht hat. Insofern, das wird schwierig bleiben, aber wenn Sie mich zu einer Antwort zwingen, dann würde ich sagen, ja doch, es hält.
Gibt es da Widerspruch?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube auch, dass es vielleicht etwas geschmeidiger läuft, wenn diese Landtagswahlen jetzt im Westen über die Bühne sind.
Was wäre denn für die FDP, Daniel Sturm, die Schmerzgrenze, wenn Herr Lindner die Schuldenbremse lockern müsste oder gar aufgeben?
Ich glaube, das tut er nicht.
Ich glaub eben, auch, das wäre die Schmerzgrenze.
Das wäre es, ja. Wir müssen aber auch sehen, die FDP hat einfach einen wahnsinnigen Hebel in dieser Koalition, weil sie nämlich mit zwei linken Parteien koaliert. Deswegen hat sie mehr Einfluss, als ihr nach Stimmenanteilen zustimmt. Diesen Einfluss, wenn die Grünen sich danach sehen, müssten sie eine Reise nach Jamaika antreten.
Was wäre die Schmerzgrenze, Mariam Lauf, für die Grünen?
Also denen darf nicht nochmal sowas wie das Heizungsgesetz passieren. Ich glaube, wenn die Grünen können sich überhaupt keine Schmerzgrenze erlauben. Also es ist ja jetzt schon klar, das Wort Klima kam jetzt praktisch gar nicht mehr vor. Da haben sie sehr abgesteckt.
Aber Klima ist die Schmerzgrenze. Klimapolitik.
Ich glaube, das ist überraschend, aber ich glaube, eher ist das Thema Migration. Also wenn es an sowas ginge, das ist völliger Quatsch, aber wenn sowas wie das Asylrecht zur Disposition stünde aus dieser Koalition, dann, glaube ich, würden sie eher rausgehen als beim Schleifen der Klimaziele.
Herr Faas, Ihnen gönne ich jetzt 30 Sekunden. Wo sehen Sie die Schmerzgrenzen bei den Parteien? Gibt es möglicherweise für die SPD auch eine Schmerzgrenze?
Nein, das glaube ich nicht. Den eigenen Kanzler, den kann man dort eigentlich nicht düpieren. Und er selber hat auch kein Interesse, natürlich diese Koalition vorzeitig zu beenden. Ich sehe es tatsächlich auch am ehesten bei der FDP. Aber das ist eben genau auch der strategische Hebel, der schon angesprochen wurde. Bei der FDP kommt sicher noch mal dazu, sie hat sich so ein wenig stabilisiert in Umfragen, aber wenn das doch noch mal Richtung 4-5 vielleicht geht, dann sehen wir dort sicherlich eine Nervosität in der Partei, die Koalition dann wirklich noch mal in sehr, sehr schwieriges Fahrwasser bringen kann. Aber wir sehen auch, Umfragen sind so beweglich in diesen Tagen, es werden sicher zwei spannende Jahre, die da noch vor uns liegen und auch vor der Ampel.
Und das war unsere Diskussion. Wir waren uns, ich muss es einfach mal so sagen, erstaunlich einig in den meisten Punkten. Nächste Ausfahrt Meseberg war unser Thema. Gelingt der Koalition der Schulterschluss? Mit dabei waren Thorsten Faas von der FU Berlin, Mariam Lau von der Zeit und Daniel Friedrich Sturm vom Tagesspiegel. Am Mikrofon war Thilo Köstler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.